Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Christian von Stülpnagel und mit der Frage, wie politisch der Sport ist. Für den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, ist klar, der Sport ist nicht apolitisch, sollte aber politisch neutral sein. Sich also nicht als Schiedsrichter in der internationalen Politik sehen, sondern lieber politische Gegner einen.
Diese Werte des Sports, diese einigende Kraft des Sports, können wir aber nur entfalten, wenn die Politik in diesem Spannungsfeld diese Werte respektiert. Wenn sie dem Sport die Freiheit zugesteht, diese einigende Kraft über alle politischen, kriegerischen, ethnischen, sonstigen Auseinandersetzungen, religiösen hinaus zu entfalten.
Das hat Thomas Bach heute bei einer Veranstaltung des politischen Forums Ruhe in Essen gesagt. Dort hat er auch über die Pläne des IOC geredet, Russland und Belarus zurück in den internationalen Sport zu holen. Für uns war meine Kollegin Marina Schweizer vor Ort und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was Thomas Bach zu diesem Thema gesagt hat.
Also er hat zu Beginn seiner Rede, er hat am Anfang eine Rede gehalten, bevor Fragen gestellt werden konnten, einen großen Bogen geschlagen. Und da hat er durchweg auf ein, wie er es genannt hat, Spannungsfeld verwiesen, in dem der Sport nach seinen Worten praktisch seit Tausenden von Jahren steht. Also das Spannungsfeld zwischen Sport und Politik, dem politischen Geschehen. Wirklich mehrfach auf die Vielzahl an Konflikten hingewiesen. Und er hat auch wirklich sehr bemüht, immer wieder auf die Autonomie des Sports verwiesen. Jetzt, wo sich ja die Politik zunehmend auch einmischt und da die Entscheidungen auch nicht mehr so ganz dem Sport überlassen möchte. Also das war schon sehr auffällig, dass er da erstmal hergeleitet hat, woher ja diese Öffnung hin zu russischen und belarussischen Athletinnen bei internationalen Wettkämpfen, woher das beim IOC kommt.
Jetzt steht das IOC ja durchaus in der Kritik mit der Entscheidung, russische und belarussische AthletInnen wieder zuzulassen. Wie hat er die Position des IOCs verteidigt?
Ja, er hat das eben schon auch auf den ganz großen Sockel gestellt. Also Sport habe die Fähigkeit, zusammenzubringen. Er hat gesagt, die Athletinnen würden ja im Mittelpunkt stehen und genau das sei der Grund, warum man da niemanden ausschließen möchte, wo es doch so viel Trennendes auf der Welt gibt. Und dann hat er, wie er es ja auch schon oft gemacht hat, auf die menschenrechtlichen Bedenken verwiesen in dieser Stellungnahme zweier UN-Sonderberichterstatterinnen, die ja den Ausschluss aufgrund des Passes in Frage gestellt haben. Und ich fand es dann sehr bemerkenswert, dass er noch das hier gesagt hat, im Prinzip, ja, mit Blick auch auf die Folgen für den Sport und seine Organisation. Hören wir mal kurz rein.
Was wir auch mitbedenken müssen, ist der Präzedenzfall. Wenn wir einen Ausschluss nach politischen Gesichtspunkten vornehmen, dann stehen wir vor einem Zerfall des internationalen Sportsystems, wie wir es heute kennen. Und es wird eben keine wirklichen Weltmeisterschaften mehr geben. Es wird keine wirklichen universellen Olympischen Spiele mehr geben.
Ja, und ich fand das sehr bemerkenswert, dass auch bei solchen Aussagen, die ja eigentlich so auf die Vielfalt abzielen, dass es auch dafür jetzt keinen Szenenapplaus gegeben hat.
Du sprichst es an, keinen Szenenapplaus. Wie sind die Aussagen von Bach in Essen denn angekommen?
Er hatte wirklich keinen leichten Stand beim Publikum. Also Unterstützungsapplaus gab es eigentlich wirklich sehr selten, maximal, wenn es vielleicht um Olympische Spiele hier in der Region ging. Die Generalkonsulin Irina Schumm, die hat sich gemeldet, die Generalkonsulin, die in Düsseldorf ist, die war hier vor Ort und die hat wirklich emotional eine Frage gestellt und hat gesagt, Herr Bach, für Russland gibt es kein Spannungsfeld, Sport ist Politik. Da ist er auch in der Antwort schon etwas angefasst gewesen, hat sich schwer getan. Von einem anderen Gast wurde auf die Militärzugehörigkeit der Athleten in Russland verwiesen. Also das Publikum war schon auch sehr gut informiert, bis hin zur emotionalen Frage am Schluss an ihn, wie können Sie eigentlich nachts schlafen? Und ja, da wirkte Thomas Bach schon ein bisschen angefasst. Auch die Antworten fielen ihm schwerer, das hat man richtig gemerkt. Er hat im Prinzip sich dann auch darauf zurückgezogen, dass er sowas gesagt hat, wie wir können nicht in den 70 Kriegen dieser Welt eine Entscheidung fällen. Und das ist beim Publikum wirklich gar nicht gut angekommen.
Meine Kollegin Marina Schweizer aus Essen. Auf dem Fußballplatz war Mesut Özil wohl einer der besten Mittelfeldspieler seiner Generation. Abseits davon hat er aber auch für Diskussionen gesorgt, etwa als er Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gepostet hat. Kurz vor der erfolglosen WM in Russland 2018 war das. Danach hat Mesut Özil seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet, heute dann auch seine Clubkarriere beendet. Karin Senz über die ambivalente Sichtweise auf eine außerordentliche Karriere.
Es ist Schluss, und zwar sofort, schreibt Mesut Özil auf seinem Twitter-Account. Daneben ein Foto von ihm im Trikot von Real Madrid, wie er symbolisch Küsse an seine Fans schickt. Er habe sich den Schritt gut überlegt und sei dankbar für knapp 17 Jahre im Profifußball. Aber in den letzten Wochen und Monaten mit einigen Verletzungen sei klar geworden, es ist Zeit, die große Bühne des Fußballs zu verlassen. Er bedankt sich unter anderem bei Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid und dem Istanbuler Erstligisten Başakşehir, wo er zuletzt gespielt hatte. Erst im Februar hatte seine Berateragentur ein Karriereende noch dementiert. Höhepunkt seiner Laufbahn dürfte der Weltmeistertitel 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft gewesen sein. Tiefpunkt das vorzeitige Aus bei der WM 2018 und sein Rückzug aus der Nationalmannschaft. In Deutschland stießen Fotos von Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Kritik. Der war auch Trauzeuge bei seiner Hochzeit 2019 in Istanbul.
Bei seinem Abschied aus der Nationalmannschaft hat Özil dem DFB Rassismus vorgeworfen gehabt und der WM-Titel taucht heute in seinem Abschiedsstatement auch nicht auf. Trotzdem kommen aus der Nationalmannschaft wohlwollende Töne zu Özil, etwa vom Stürmer Niklas Füllkrug.
Ich kenne ihn auch noch aus Bremen als Zuschauer, weil ich damals im Internat war. Es war schon bewundernswert, wie gut er in jungen Jahren Fußball spielen konnte. Und es war natürlich ein extrem guter, besonderer Fußballer, der, glaube ich, auch viele Erfolge hier feiern konnte.
Füllkrug ist mit der Nationalelf gerade im Trainingslager und am Wochenende steht ein Testspiel gegen Peru an. Es ist der erste Test der Mannschaft nach dem Vorrundenaus bei der WM in Katar. Dort stand neben dem Sport ja vor allem die One Love Armbinde im Mittelpunkt, die für Vielfalt und Toleranz werben sollte, was die FIFA am Ende dann verboten hat. Damit ist jetzt auch in der deutschen Nationalmannschaft Schluss. Ab sofort tritt sie wieder mit einer Binde in Deutschlandfarben an. Man wolle sich auf das Wesentliche konzentrieren und keine Politik machen, so der DFB. Stürmer Niklas Füllkrug findet diese Entscheidung durchaus gut.
Ich glaube, ganz wichtig, dass wir auch aus dieser Situation lernen und dass der Fokus bei uns völlig auf dem Fußballerischen liegt, auf unserer Leistung liegt. Ich glaube, dass das Richtige ist, dass wir da den Weg gehen, dass wir auch signalisieren, wir tun alles, um unsere beste Leistung zu bringen und dementsprechend, dann geht es mich eigentlich fast gar nicht. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass wir eine positive Serie starten und das dann auch bis zur EM so weit wie möglich fortführen.
Eine positive Serie hat auch der THW Kiel heute in der Champions League gegen Dynamo Bukarest. Rudi Dautwitz über einen deutlichen Kieler Sieg.
Ganze 10 Minuten konnte der rumänische Meister die Partie offen gestalten, dann aber dominierte nur noch der THW Kiel das Spiel. Aus dem 5:5 wurde so eine 19:11 Pausenführung und auch nach dem Wechsel agierten die Gäste sehr konzentriert. So besaß Dynamo Bukarest zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit, noch einmal den Rückstand zu verkürzen. Im Gegenteil, am Ende gewannen die Kieler dieses erste Duell mit 41:28 und stehen damit bereits vor dem Rückspiel so gut wie sicher im Viertelfinale. Johansson, Sarabec und Sargosen waren mit je 6 Treffern die Besten der insgesamt 13 Torschützen des THW, der sich 4 Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin in Topform präsentierte.
Währenddessen läuft in der Eishockey-Bundesliga die erste Playoff-Runde. Heute hat München mit 3:1 gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven gewonnen und gleicht in der Serie jetzt zum 2:2 aus. Heiko Neugebauer.
Im Großen und Ganzen ruhig, souverän und abgeklärt erledigten die Münchner ihre 4. Aufgabe in diesen Playoffs und ließen sich auch durch die frühe Bremerhavener Führung nach 5 Minuten nicht aus der Fassung bringen. Parks sorgte noch im 1. Drittel für den Ausgleich. Im 2. Durchgang überstand der EHC 2 Unterzahlspiele ohne Probleme. Im Schlussabschnitt sorgten Hager und Ortega für den 3:1 Endstand. Damit haben die Münchner nicht nur die Serie zum 2:2 ausgeglichen, sondern sie haben sich auch den Heimvorteil zurückgeholt. Sollte es tatsächlich noch 3 Spiele geben, finden 2 davon in dieser Serie in München statt.
Außerdem gewinnt Straubing mit 3:1 gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Auch in dieser Serie steht es jetzt 2:2. Und zum Abschluss von Sport aktuell noch ein Live-Ergebnis aus der Champions League der Frauen. Im Viertelfinale hat Wolfsburg gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 in Paris gewonnen. Das Tor fiel in der 62. Minute nach einem Handelfmeter. Seitdem waren die Pariserinnen auch in Unterzahl. Und das war Sport aktuell für heute. Mein Name ist Christian von Stülpnagel. Schönen guten Abend.